Schreiber von Psalm 2. Und jetzt ist es wichtig, wenn er Psalm 2 zitiert und da eben nur einen Vers, Teil sogar von Vers, bedeutet nicht, dass der Psalm, dass der Hebräerbriefschreiber die Aussage aus dem Kontext herausgerissen hat, wie es viele sagen, und für seine eigenen Zwecke im Hebräerbrief missbraucht hat. Versteht ihr, was ich meine? Im Gegenteil, wir müssen das verstehen. Der Hebräerbriefschreiber sagt mir, was eigentlich der Kontext im Psalm 2 ist. Unser alter Kontext von Psalm 2 war, David redet über sich selbst oder über was weiß ich jemanden. Die liberale historische Theologie sagt Folgendes. Psalm 2 ist ein Thronbesteigungspsalm. Diese historische Theologie sagt, jedes Mal, wenn in Israel ein König den Thron bestiegen hat, wurde dieser Psalm gesungen. Das ist ihre Auslegung vom Psalm 2. Abgesehen davon, es gibt keinen einzigen historischen Beweis, dass die Israeliten das getan haben. Gibt es definitiv nicht. Das ist eine Theorie, die auf ihre Quellenhypothese beruht. Bultmann ist heute Morgen schon gefallen. Das ist der Vater oder Mitbegründer all dieses Denkens. Es ist nicht ein Psalm der Thronbesteigung, es ist auch nicht ein Psalm Davids. Der Hebräerbriefschreiber sagt, du musst den Kontext neu erfassen. Und der Kontext ist Christus, der Sohn Gottes. Und aus diesem Kontext beginnen die Psalmen vorher und nachher zu lesen. Und dann entdecke den Zusammenhang. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass die Psalmen eine Logik haben. Wir behandeln oft Psalmen so als eine Zusammenstellung von verschiedenen Liedern, verschiedenen hebräischen Liedern, die man dann so an der Klagemauer singt, an den Ecken, an den Straßen, dass man sich als fromm darstellt. Okay, welcher Psalm passt heute gut? Und dann zack, picken wir uns da was raus. Genauso wie wir das im Hebräerbrief nicht machen dürfen, in den Briefen nicht machen dürfen, in den Evangelien. Wir müssen uns das Ganze anschauen. Ich sage das zwar, ich wiederhole mich an dieser Stelle, aber nur ganz kurz. Niemand von euch bekommt einen Brief und liest einen Satz und macht sich tausend Gedanken darüber, was der Autor mir dadurch zu sagen hat. Ich bekomme doch nicht einen Brief von meiner Frau, nehme mir einen Satz und das genügt mir und ich meine, ich habe verstanden, was sie sagt. Ich werde doch ihn von vorne bis hinten und nicht nur einmal, sondern siebenmal lesen. Und dann sagen, oh, habe ich wirklich verstanden, dass sie mich liebt? Das macht doch Sinn, oder? Und wir machen das mit der Bibel genauso. Wir picken uns Dinge heraus und hoffen, da zu verstehen, was eigentlich gesagt wird. Ich liebe jedes Blatt Papier, das mit dem Wort Gottes bedruckt ist. Aber ich mag keine Kalender. Wisst ihr warum? Man reißt ein Kalenderchen ab, da steht ein Bibelwort und dann liest man es morgens und das war's. Das Problem ist nicht an diesem Kalenderchenblatt. Das Problem liegt auch nicht an diesem Verschen. Das Problem liegt, dass ich mir nicht Mühe mache und gucke, wo steht's. Ich mache mir die Mühe und frage nicht, was steht vorher, was steht nach. Das mache ich mir, diese Mühe mache ich mir nicht. Und mein Beispiel ist oft so, wenn jetzt mein Sohn in die, nein, Entschuldigung, Timmy, jetzt ich, wenn ein anderer Sohn, den ich nicht habe, wenn ein anderer Sohn, weil mein Sohn macht es nicht, wenn er jetzt mit mir ein Problem hätte und sagt, Schnauze voll, dann geht er in sein Zimmer und liest die Bibel und sagt, Gott, rede zu mir. Oder er reißt morgens ein Kalenderchenblatt ab oder schlägt Losungsheftchen auf. Und da steht, geh aus deines Vaters Haus, verlass deine Verwandtschaft, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und dann wird er zu mir kommen und sagt, Papa, ich gehe nach Japan. Wie kommst du drauf? Gott hat zu mir geredet. Wie? Ich habe heute gebetet und dann habe ich gelesen, da steht, ich gehe. Was mache ich dann? Wenn ich ihm nicht beigebracht habe, Timmy liest vorher, liest nachher, eigentlich Timmy ist ein anderer Sohn, ja. Liest den ganzen Zusammenhang, ja, dann erfassen wir die Botschaft. Und wenn dieser Sohn, bevor er das in Anspruch nicht, Christus darin nicht erkannt hat, wer sein Vaterhaus verlassen hat, wer in ein fremdes Land gegangen ist, wer alles liegen gelassen hat und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein und wurde Mensch, dann habe ich die Stelle nicht verstanden. Dann kann ich sie für mich nicht in Anspruch nehmen. Könnt ihr mir folgen? Zurück zum Hebräerbrief. Also, wir haben uns diesen ersten Verweis auf den Sohn Gottes. Jetzt macht er das ganz Hebräisch, der Hebräerbrief, und bringt noch ein Zeugen. Er bringt uns noch eine Stelle, die uns die Göttlichkeit und die Sohnschaft Jesu zeigt. Aber er geht jetzt nicht mehr in den Psalm, sondern er holt mal woanders. Er nimmt einen anderen Prophet, er nimmt ein anderes Buch. In dem Moment, in dem Fall nimmt er die Chronik, 1. Chronik. Ich lese euch, oder beziehungsweise Samuel, ich lese euch Vers 5 noch einmal. Denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt und wiederum, ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein. Merkt ihr, die Thematik ist die gleiche. Er wiederholt, sagt, ich sage es euch nochmal auf der anderen Seite. Zu welchem Sohn hat er jemals gesagt, ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein? Also das hat er zu keinem Engel gesagt, aber das hat er zu seinem Sohn gesagt, ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein. Wer weiß, wo hat er es gesagt? 1. Chronik 17, 2. Samuel 7. Da sind die Parallelstellen. Und dann tauchen wir da jetzt für ein paar Minuten ein. Wir gehen in 1. Chronik 17. Wir lesen diese Aussage, dass wir auch wirklich wissen, dass da sind wir hier. Das ist das, worauf der Hebräerbriefschreiber, worauf es ihm geht, worum es ihm geht, so wollte ich sagen. Vers 13, 1. Chronik 17, Vers 13. Ist gut, ich höre weniger Bibelblättern, dann heißt, ihr habt es fast alle gefunden. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Habt ihr es gefunden? Was müsst ihr jetzt machen? Einen Stift nehmen und links, wenn ihr in eurer Bibel schreiben dürft, was müsst ihr hinschreiben? Hebräer 1, Vers 5, okay? Wenn ich weiß, dass in manchen Bibeln sogar so in der Fußnote steht, aber ihr habt für euch einen Verweis verschaffen. Jedes Mal, wenn ihr an dieser Stelle liest, wisst ihr, ah, das ist das, was im Hebräer steht. Und ich habe mir eine Bibel gekauft, die rechts und links einen Spalt hat. Und in der darf ich malen, sieht man ein bisschen. Und da arbeite ich. Ich schreibe mir meine eigenen Querverweise. Wenn ich lese die Bibel und ich merke, diese Stelle habe ich schon mal gehört, dann suche ich sie und dann schreibe ich mir rechts oder links ebenfalls einen Verweis, dass ich mache mir meine eigene Querverbindung der Bibel. So, das hilft mir bei meinem Studium. Und später muss ich denken, ja stimmt, das ist mir doch bekannt vor. Da gucke ich, ah, habe es mir notiert. In dem Fall hier so. Also, das Prinzip versteht ihr, ja? Hier sind wir im Hebräer. Der Hebräerbrief zitiert diese Stelle. Jetzt weiß ich, in 1. Chronik 17 geht es um wen? Ihr seid immer noch müde oder ihr habt es immer noch nicht überzeugt. 2, 3 bekennen Jesus freimütig mit dem Herzen und mit dem Mund. Und der Rest behält es im Herzen. Stell dir vor, wir würden immer sagen, Jesus. Und die würden es alle laut sagen. Ihr denkt, das ist so voll peinlich, gell? Aber wer sich schämt, nicht gut, gell? Bekennt fröhlich, sagt diesen Namen, man kann ihn nicht laut und nicht oft genug sagen. Der Teufel hasst das, wenn wir die ganze Zeit Jesus heute sagen. Lasst uns ihn ärgern. Also, wir verstehen, 1. Chronik 17 geht um Jesus. Aber wenn wir bis dahin Chronik gelesen haben, vor allem Chronik 17 gelesen haben, dann haben wir eigentlich immer etwas anders verstanden. Was haben wir gedacht? Um wen geht es da? Um David und um wen noch? Um Salomo. Ich erkläre euch, ich zeige euch kurz den Kontext. Es geht um Folgendes. Als das Volk Israel ausgezogen ist, hat Gott ihnen ein Zelt gegeben. Ein Zelt der Begegnung. Die Stiftshütte, von der der Hebräerbriefschreiber später einiges zu sagen hat. Nicht an diesem Wochenende, also nicht in dieser Woche. Viel hat er darüber zu sagen und es sagt, und es lässt sich viel darüber sagen, aber, wie gesagt, kurz geschrieben. Das sagt er in Kapitel 9 und Kapitel 10. Entfaltet er dieses Thema. Und das Volk hat dieses Zelt, es war ein Zelt, weil sie immer unterwegs waren. Aber als sie an den Ort kamen, wo sie zur Ruhe kamen, dann wurde aus dem Zelt ein Haus. Und diese Bilder müssen wir vor Augen haben. Das sind wichtige Bilder und Zeichen und Vorschatten, damit wir im Hebräerbrief Klarheit haben. Die Begriffe von Zelt und Haus. Und dieses Haus Und das Zelt wurde mitgebracht, die haben Ruhe gefunden und David sagt, das kann doch nicht sein, ich wohne in einem Haus, ich wohne in einem Palast, aber mein Gott wohnt in einem, das geht ja gar nicht. Schon edel, oder? Und er hat einen so großen Wunsch, so ein Anliegen, ihm ein Haus zu bauen, einen Tempel, den berühmten Tempel, den ersten Tempel, den nicht er gebaut hat, sondern Salomo hat ihn gebaut. So. Und als David dieses Anliegen hat, sagt er seinem Lieblingspropheten Nathan, und er sagt, Nathan, du, ich habe so vom Herzen Gott ein Haus zu bauen. Und was glaubt ihr, was Nathan dann sagt? Ja, spitze, gute Idee, mach doch, mein Freund, gut, mach. Dann besucht Gott Nathan nachts und sagt, Nathan, warst ein bisschen zu schnell. David darf mir das Haus nicht bauen. Und Gott sagt auch, warum? Das ist ein Mann des Blutes. Das ist kein Mann des Friedens, das ist ein Mann des Kriegs. Er wird mir kein Haus bauen. Und dann schickt Gott Nathan zu David und dann muss der Prophet ihm das sagen. Und das lesen wir jetzt. Das ist ein bisschen der Kontext. Lesen wir ab Vers 10. Ich steige am Ende von diesem Vers ein. So spricht jetzt Nathan, der Prophet, zu David und sagt, so verkündige ich nun dir, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Das ist so herrlich. David sagt, Gott, ich würde so gerne ein Haus bauen. Nathan muss kommen und sagt, stopp, du darfst Gott kein Haus bauen, weißt du aber was? Gott baut dir ein Haus. Wie? Ja, Gott baut dir ein Haus. Und jetzt lest mal mit mir Vers 11. Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, sodass du zu deinen Vätern hingehst, dann werde ich deinen Nachkommen, der nach dir aufstehen lassen, der von deinen Söhnen sein wird, und werde seine Königsherrschaft festigen. Der wird mir ein Haus bauen und ich werde sein Thron festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Okay? Jetzt sagt, das ist der Kontext. David, du baust kein Haus, einer deiner Nachkommen baut mir ein Haus. Von wem ist hier nicht die Rede? Ja, Salomo. Aber wir denken, das ist doch Salomo, der den Herrn doch ein Haus gebaut hat, oder? Wisst ihr was? Welches Haus baut Salomo und welches Haus baut der Sohn Gottes? Wisst ihr, dass es nicht die gleichen Häuser sind? Denn Salomo baute ein Schatten und ein Bild. Er baute ein Haus, das nicht das wahre Haus ist. Aber der wahre Sohn, nicht Salomo, Salomo ist ein Typus auf Christus. Er baut das wahre Haus. Und wisst ihr, aus welchen Steinen dieses Haus gebaut ist? Jawohl. Aus lebendigen Steinen, aus kostbaren Steinen, aus Gold und Silber, nicht aus Heu und Stroh. Dieses Haus ist die Gemeinde. Kennt ihr das Lied, Jesus will uns bauen? Zu einem Tempel als Wohnung für den heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule der Wahrheit gründet. So ein herrliches Lied. Die Melodie ist fantastisch. Jesus Christus baut ein anderes Haus. Was hört David? David sagt, oh Gott, ich würde dir gerne ein Haus auf der Erde bauen. Richtig? Und Gott offenbart David, weil er ein Prophet war. Und sagt, David, schön, nett von dir. Ich habe was Größeres vor, als was du vorhast. Meine Pläne gehen über das hinaus, was du denkst. Nur nebenbei, als Salomo das Haus baut, 2. Samuel, nicht aufschlagen, nur merken und aufschreiben. 2. Samuel, wo steht's? In Kapitel 6, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, rechts unten bei mir. Da weiß ich's. Da steht's, dass Salomo sagt, Gott, ich habe dir ein Haus gebaut, aber ich weiß doch, du wohnst doch nicht in Häusern mit Händen gemacht. Wie kannst du in einem Haus wohnen, du der Ewige auf der Erde? Das geht ja gar nicht. Ich weiß, das ist nur ein Ort, wo alle Nationen kommen werden und dich anbeten, mehr nicht. Du wohnst nicht in Häusern mit Händen gemacht. Salomo wusste, dass er nicht das Haus gebaut hat. Warum sage ich euch das? Der Hebräerbriefschreiber hat Sorge, dass die Leute mehr das Haus lieben, was Salomo gebaut hat, als das Haus lieben, was Jesus gebaut hat. Oder baut noch. Versteht ihr, was ich meine? Ich werde auslegen. Das mache ich gleich. Mache ich jetzt zügig. Also, aber von der Logik könnt ihr mir folgen, vom Gedankengang. Um was geht es hier eigentlich? Das ist unser Kontext. Das heißt, der Hebräerbriefschreiber, nimmt die Thematik hier schon am Anfang schon auf. Später wird er das alles entfalten. Später wird das alles nochmal viel mehr erklären, bis in die einzelnen Aufbau und Orte und Notwendigkeit von Opfern, von Leuchter, von Schaubroten. Er wird alles darüber reden und sagen, Freunde, das sind alles nur Schatten und Bilder des Zukünftigen. Aber hier beginnt er schon damit. Allein mit diesem Vers, mit dem Verweis aus 1. Hebräer 1, Vers 5, hat er uns auf eine Spur gebracht. Jetzt gucken wir, was er genau sagt. So verkünde ich dir nun, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, sodass du zu deinen Vätern hingehst. Was bedeutet das? Nicht kompliziert, gell? Wenn du stirbst, das ist erst einmal, David, du baust kein Haus, David, du wirst sterben. Und David, du erlebst es nicht einmal. Okay? Dann werde ich deinen Nachkommen. Wer ist der Nachkommen? Wisst ihr, was im Hebräischen hier steht? Deinen Samen. Dieser Begriff Same ist so wichtig. Wisst ihr, welcher Same das ist? Es ist der Same der Frau, der Schlange in den Kopf zertreten wird. Es ist der Same Abrahams. Das ist der Same, das ist der Menschensohn. Der Menschensame. Der Same der Frau. Der Same Adams. Der Same Abrahams, der Same Judas, der Same Davids. Es ist der Nachkomme, der eine Nachkomme, der kommen soll. David, dann werde ich deinen Nachkommen, das heißt einen Nachkommen, der auch von dir sein wird, der von dir abstammen wird. Und natürlich liegt das sehr nahe zu glauben, das ist jetzt Salomo, aber guck mal, was Gott genau sagt. Der von deinen Söhnen sein wird. Von wem ist er nicht direkt? Von David. Von wem ist er? Von seinen Söhnen. Versteht ihr? David, es wird ein Nachkomme kommen. Ja, es wird aus deiner Linie sein. Aber du wirst sterben. Du wirst bei den Vätern hineingehen. Und dann wird er aus einem deiner Söhne rauskommen. Und was müssen wir jetzt studieren? Geschlechtsregister, Matthäus zum Beispiel oder Lukas. Beide zeigen, dass Jesus aus der Nachkommenschaft Davids kommt. Wisst ihr, welcher Begriff im Matthäus-Evangelium permanent auftaucht? Sohn? Davids, Sohn Davids, Sohn Davids, Sohn Davids, erbarm dich. Weil mit dem Sohn Davids dieser eine Messias verknüpft wird, der uns Rettung bringen wird, der uns ein Haus bauen wird, der uns retten wird. Hosianna, der dem kommt, dem Sohn Davids. Hier, das ist ein messianischer Begriff. Und der messianische Begriff ist geknüpft an David und seine Nachkommenschaft. Aber es ist nicht Salomo, warum? Weil er wird aus den Söhnen Davids erst kommen. Und nach dir aufstehen lassen, einen Nachkommen nach dir aufstehen lassen. Als David starb, wer war schon da? Salomo war schon da. Versteht ihr? Genau hingucken. Genau hingucken. Was ich jetzt nicht mache, was ich gerne machen würde, weil ich noch ein, zwei Sachen anderes vorhabe. Das Gleiche findet ihr in 2. Chronik 7. Theoretisch das Gleiche. Weil 2. Chronik 7 ist ein bisschen vorher, 2. Samuel 7 ist ein bisschen vorher. Und wenn ihr dort lest, ach, das machen wir, was soll's. Bevor ich es euch erklärt habe, ist es schneller gelesen. 2. Samuel 7. Ab Vers, wiederum am Ende von Vers 11 steigen wir ein. So verkündige ich dir nun, so verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird, wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird mir meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit der Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie vom Saul habe weichen lassen, denn ich vor dir weggetan habe. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Das kommt eigentlich zuerst. Und wenn man das liest, was bekommt man für einen Eindruck? Von wem ist hier die Rede? Von Salomo. Weil auf einmal die Rede ist, ja, wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn schlagen. Denken wir, hey, Jesus handelt doch nicht verkehrt. Und dann ist, ich werde deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, aufstehen lassen. Man kommt bei Samuel viel schneller dabei zu denken, das ist Salomo. Und manchmal lesen wir das und denken, oh, schon wieder Wiederholung, gell? Wenn wir das flüchtig lesen, sagen wir, das Gleiche hat er im Chronik nochmal geschrieben. Ist nicht das Gleiche. Hier, erste Information. In Chronik eine Präzisierung. Da muss man genau hingucken, um wen es da wirklich geht. Und jetzt ein Geheimnis. Ja, Salomo baute ein Haus, aber es ist nicht das wahre Haus. Ja, Salomo ist ein Typus auf Christus, aber er ist nicht Christus. Und wisst ihr, woran man das erkennt? Weil alle Typusse scheitern. Er wird scheitern und er wird mit Menschenruten geschlagen. Wer? Christus? Salomo. Warum? Weil er nicht der Christus ist. Abraham, David, das sind Bilder, das sind in der Linie des Messias. Sind sie der Messias? Wir müssen nur ihr Ende anschauen und merken, irgendwie kann David nicht sein, Salomo kann sowieso nicht sein, bei der Art und Weise der Frauenanhäufung. Passt irgendwie nicht. Davon redet hier. Das heißt, hier spüre ich schon, worin läuft das hinaus? 1. Chronik 17 macht es präziser und sagt, Willi, hier geht es wirklich um Messias. Jetzt ist Folgendes. Hebräerbriefschreiber sagt, mit 1. Chronik 17 wird uns gesagt, dass der Nachkomme Davids ein Sohn Gottes ist. Denn die Aussage ist die, ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Das ist die Kernbotschaft. Der das Haus bauen wird, ist der Sohn Gottes. Das ist nicht Salomo, ist der Sohn Gottes. Die Frage, die sich stellt, ja, wie geht das? Als Jesus in Matthäus 22, schlagt mal mit mir das auf. Am besten so einen Fingerhut mitbringen. Kennt ihr so ein vom Nähen, so ein Gummi, man kann voll gut dann blättern. Wenn ihr Matthäus mit mir aufschlagt, Matthäus 22. Ich gucke, ob das richtig ist. Ja. Sadduzäer kommen zu Jesus und sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten und dann wollen sie meine Falle stellen und sagen, was ist mit der Frau, die eben so viele Männer hatte? Kennt ihr die Stelle, gell? Dann sagt Jesus in Vers 29 in folgenden Satz. Ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Hammer, gell? Matthäus 22, Vers 29. Ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, sagt er zu den Hohepriestern. Versteht ihr? Zu den Sadduzäern. Hart. Und weil ihr die Schrift nicht versteht, seid ihr kraftlos. Habt ihr keine Ahnung, habt ihr keine Kraft. Und wisst ihr, was passiert? Die schriftgelehrten Pharisäer, die Sadduzäer eigentlich schon ein bisschen gehasst haben auch, waren so eine Konkurrenzpartei, sie fanden es voll gut, wie er ihnen einen ausgewischt hat. Guckt mal, Vers 34. Aber als die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sich miteinander und fragten einen. Also sie denken, okay, sie haben sie nicht hingekriegt, voll gut, jetzt kommen wir. Und jetzt stellen sie die Fragen. Und Jesus sagt, okay, darf ich mal auch eine Frage stellen? Dann stellt er ihnen eine Frage. Lest mal mit mir Vers 41. Als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie und sagte, was haltet ihr von dem Christus? Was denkt ihr, wer ist der Christus? Bei ihnen kommt es wie aus der Pistole geschossen. David, Sohn Davids. Wer ist er? Wessen Sohn ist er? Okay? Und sie sagen Sohn Davids. Wie kommen sie darauf? Was kennen sie? Was verstehen sie? Wie kommen sie, dass der Messias der Christus Sohn Davids ist? Sie haben mindestens was gelesen. 1. Chronik 17. Mindestens das. Okay, An was denken Sie? An ein Nachkommen Davids. Jetzt. Jesus sagt, okay, gar nicht schlecht. Ich habe mir noch eine Frage an euch. Er spricht zu ihnen. Wie nennt David ihn im Geist Herr, indem er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn? Er sagt, habt ihr nicht gelesen, dass der David zu diesem Sohn sagt, Herr? Und jetzt, hä? Wie? Die schriftgelehrten Pharisäer, die die Bibel so auswendig kannten, bücherweise, die gelehrt haben, wie man die Schrift versteht. Sie haben ihnen gesagt, wie man die Schrift deutet, wie man Gott naht. Was bedeutet 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose, was bedeutet Chronik? Und Jesus stellt eine Frage. Ihr sagt Sohn Davids, wenn er der Nachkomme Davids ist, wie kommt David dazu, ihn Herr zu nennen und Gott? Und, dann heißt, ich liebe das. Und niemand konnte ein Wort antworten, noch wagte jemand von dem Tag an, ihn etwas zu befragen. Er sagt, also wenn er solche Fragen stellt, dann lieber nicht fragen. Warum? Ja, das stellt uns bloß. Er stellt Fragen, die wir nicht durchsteigen. Er stellt Fragen, die können wir nicht, wir haben keine Ahnung darüber. Kein Wunder, dass sie ihn hassten. Kein Wunder, dass sie ihn umbringen wollten. Denn er stellt ihr Bibelwissen bloß. Darum sagt ihr, ihr kennt weder die Schrift und noch die Kraft Gottes. Ihr habt keine Ahnung, um was hier geht. Doch haben wir. Nein, habt ihr nicht. Warum? Weil ihr nicht erkennt, wer ich bin. Ihr könnt mir die Frage nicht beantworten, wie der Sohn des Menschen zu gleicher Zeit Sohn Davids sein kann und zu gleicher Zeit Sohn Gottes sein kann. Wie kann er zu gleicher Zeit Sohn Gottes sein und zu gleicher Zeit Menschensohn sein, Sohn des Menschen sein? Wie geht das? Zwei Naturen in einem. Wie geht das? Die haben keine Antwort. Könnten Sie es wissen? Ja, wenn Sie die Schriften kannten, wenn Sie die Schriften gelesen hätten, wie Gott sie inspiriert hat, Sie hätten es verstanden. Ich gebe euch zwei Beispiele. Jesaja. Schlagt mit mir Jesaja auf. Nehmen wir einen der berühmtesten Propheten, nehmen wir den, den Sie definitiv kannten. Das müssten Sie wissen. Das müssten Sie wissen. Wo steigen wir ein bei dem herrlichen 66 Kapitel? Gell? Ich werde euch den Kontext nicht da entfalten, sonst sind wir noch morgen da. Ich steige bei Jesaja 7 ein. Der Prophet Jesaja richtet ein Wort an David, an das Haus David. Wenn es hier jetzt die Bezeichnung Haus David auftaucht, dann sind wir in dem Kontext der Verheißung, Davids Haus wird gebaut durch den einen, richtig? Ihr könnt mir folgen. Wichtig. Ich hoffe nicht, dass es so euch vorkommt, dass ich um drei Ecken denke. Ja? Das ist der Gedankengang. Gott hat dem David ein Nachkommen verheißen, der zugleich Gottes Sohn sein wird. So, die Frage ist, wie kann er Gottes Sohn sein und Nachkomme Davids sein? Und jetzt gibt Gott dem Haus Davids eine Antwort, wie kann das sein? Und das hat er ihnen gegeben, bevor der Sohn kam. Und er sagt, Kapitel 7, Vers 13, da sprach er, hört doch das Haus Davids. Merkt ihr, die Adressaten sind jetzt Haus Davids. Ist es euch zu wenig, Menschen zu bemühen, dass ihr auch mein Gott ermüdet? Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Wichtig ist Sohn. Und wird seinen Namen wie nennen? Immanuel. Und was bedeutet Immanuel? Gott mit uns. Wer ist dieser Sohn? Es ist Gott. Wenn die Jungfrau, wenn eine Jungfrau, nicht eine junge Frau, wenn die Jungfrau, die noch nie einen Mann erkannte, einen Kind zur Welt bringt, dann gebe ich euch ein Zeichen. Spätestens dann müsst ihr wissen, dass dieser verheißene Samen Davids Sohn Gottes ist. Das Kind, das von dieser Frau geboren wird, ist Immanuel, Gott mit uns. Warum? Weil es ist keine natürliche Zeugung. Hier ist eine Zeugung, hier wird Gott Mensch. Beide Naturen, wie kann das passieren? Was verstanden die schriftgelehrten Pharisäer nicht? Wie kann Jesus zugleich Gott sein und zugleich Mensch sein? Weil er zwar durch einen Mensch in die Welt kommt, aber von Gott gezeugt ist. durch den Geist Gottes. Das Geheimnis verstanden sie nicht. Aber hat Gott es ihnen gesagt? Ja, natürlich. Und als die Jungfrau schwanger wurde, haben sie es geglaubt? Definitiv nicht. So, ihr versteht? Könnt ihr mir folgen? Jetzt geht mir Kapitel 9. Jetzt wird es herrlich. Übrigens, in meinem Studium über Lachen und Freude hat dieses Kapitel eine Rolle gespielt. Das Land, das in der Finsternis lebt. Licht leuchtet auf. Freude kommt. Es gibt eine Freude. Kapitel 9. Ich lese ab Vers 1, um das Ganze abzukürzen. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Du vermehrst das Lachen, das Freuen. Warum? Schaut mal mit mir. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte. Die Freude ist deswegen so groß, man bekommt etwas. Man kriegt etwas. Man darf jetzt etwas einfahren. Ist schön, oder? Ihr freut doch über euren Lohn. Oder nicht, ich weiß nicht. Ich hoffe schon. Man freut sich, ja, arbeiten und dann kommt Lohn. Dann sagt er, wie man jauchzt bei der Verteile der Beute. Nehmen wir mal, ihr werdet mein Freund und ihr hättet eine Bank rausgeraubt. Und dann wird verteilt, du ein Goldbarren, du ein Gold. Ja, ja, mein Schatz. Dann. Denn das Joch ihrer Last, das ist der Grund der Freude. Das Joch ihrer Last, den Staub auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers, die Sünde, der Teufel und der Tod, zerbrichst du wie am Tag Midians. Wie ist es am Tag Midians, was ist da passiert? Das ist ein Buch Richter. Da hat Gott ein Volk vernichtet mit nur ein paar Mann. Richtig? Wer hat eine Armee aufgestellt, wer weiß es? Gideon. Und er hat eine riesen Armee aufgestellt. Und je näher sie dem Kampf kommen, was macht Gott? Er minimiert, minimiert, minimiert. Warum? Nicht, weil sie so, weil er sagt, ich will euch was zeigen. Wir kämpfen zwar gleich, aber nicht ihr kämpft, sondern ich kämpfe. Und was ich jetzt errungen, damit ihr nicht auf die Idee kommt, eure Hand hat das gemacht. Das ist der Tag Midians. Es muss deutlich sein, Gott hat es gemacht. Mit einer kleinen Kraft hat er Großes getan. Das ist, jetzt gucken wir, was passiert? Vers 5, ich überspringe kurz Vers 4, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Merkt ihr, Kapitel 7 sagt, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, richtig? Dieser Sohn ist Gott mit uns. Jetzt kommt, die Freude ist groß, Rettung ist da, Jubel ist da, Freude da. Warum? Ein Kind ist uns. Ich will andersrum fragen. Was ist, ich will es andersrum sagen. Hier steht nicht, ein Kind ist uns gegeben und ein Sohn ist uns geboren. Steht nicht. Wisst ihr warum? Weil ein Kind geboren ist, aber ein Sohn gegeben ist. Warum? Warum ist der Sohn nicht geboren? Weil der Sohn ewig lebt. Der ist nämlich Immanuel, Gott mit uns. Das Kind ist geboren, aber dieses Kind ist wer? Gottes Sohn. Und dieser Sohn ist gegeben. So sehr hat Gott, denn so sehr hat Gott die Welt gegeben, dass es einen Eingeborenen gab. Er gab ihn, er existierte vorher, er hat ihn dahin gegeben. Wie? Indem er gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Versteht ihr das? Was müssen die schriftgelehrten Pharisäer wissen? Das ist ihre Bibel. Wenn Jesus sagt, wie kann es sein, dass der Sohn, dass der Christus, der Messias, zugleich Sohn Davids ist und zugleich der David ihn aber Herr nennt, Gott nennt, wie geht es miteinander? Da müssen sie sagen, ist klar, weil er von Gott gezeugt ist. Weil er zwei Naturen in sich trägt. Warum? Ja, woher sollten sie das wissen? Sie haben die Schrift. Wie schimpfen wir über die schriftgelehrten Pharisäer? Es ist ein Schimpfwort geworden, dass wir sagen, oh, du Pharisäer. Wir sagen, oh, ihr handelt wie Pharisäer. Wie oft lesen wir die Bibel wie schriftgelehrten Pharisäer? Was haben wir gelernt? In der Vorband, die besser ist als die Hauptband. Was haben wir gelernt? Wenn mit dem gleichen Maß, mit dem wir messen, werden wir gemessen werden, richtig? Wenn wir über die schriftgelehrten Pharisäer schimpfen und sagen, oh, wie konnten sie den Christus nur kreuzigen? Oh, wie konnten sie das nur alles nicht verstehen? Oh, wie konnten sie das alles nicht begreifen? Aber selber die Bibel lesen wie sie, was glaubt ihr, welchen Maß wie an uns gelegt wird? Wir können doch sie nicht verurteilen und in Psalmen und in Jesaja Christus nicht finden. Geht doch nicht. Dann müssen wir, wie der Psalm 4 sagt, ja, erbebt, aber seid still. Denn wenn ihr erbebt und etwas sagt, dann werdet ihr euch selbst verurteilen. Erkennt, dass ich einen Gesalbten, dass ich einen auserwählt habe. Erkennt ihn doch. Erkennt ihn doch. Hebräer. Zurück. Zwei Verweise haben wir geschafft. Ich lese noch mal, was wir gemacht haben, damit ihr immer noch wisst, dass wir im Hebräerbrief sind. Ich fasse zusammen. Gott hat auf vielfältige Art und Weise bezeugt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das hat in einer Vielfalt und Häufigkeit getan. Ich habe euch heute nur zwei Beispiele aus dem AT gebracht, die Hebräerbrief bringt und euch den Kontext nur aufgezeigt. Nur zwei. Aber es sind vielfältig und auf eine vielerlei Art und Weise. Wie viel kann man da entdecken, oder? Wie viel? Und versteht ihr, warum ich nicht rennen darf? Warum ich nicht rennen kann? Ich kriege es nicht übers Herz, über diese Verse drüber zu rennen, ohne wenigstens diesen Querverweisen mal nachzugehen und mich zu fragen, warum zitiert er denn sie eigentlich? Aber ganz ehrlich, wie oft machen wir genau das? Deswegen, ein Bruder hat mich gefragt, wie ich Stille Zeit mache. Und ich höre damit auf. Und ich sagte, ich stehe morgens auf, wenn ich dazu komme. Nicht aufstehen, sondern dann setze ich mich hin in mein Büro. Ich lese ein Kapitel. Wenn ich durch die Bibel fortlaufend gelesen habe, dann gönne ich mir mal einzeln rauszuwählen. Und dann nehme ich mir ein Buch und dann lese ich das Kapitel für Kapitel. Ich lese ein Kapitel mehr nicht. Und ich bete. Ich lege es nicht aus. Ich studiere es nicht, mache ich nicht, weil ich in der stillen Zeit das niemals schaffen würde. Ich würde niemals beten, wenn ich in der stillen Zeit das machen würde. Deswegen, meine stille Zeit ist nicht Studium. Und Studium ist nicht stille Zeit. Nur wenn ihr denkt, ihr habt morgens Bibel gelesen und dann ein Gebet gesprochen, habt die Bibel studiert. Es kann nicht sein. So. Das Wort Gottes bringt mir in die Anbetung. Ich bete und dann gehe ich einen Tag. Und dann mache ich Folgendes. Dann schlage ich die Bibel wieder auf. Und dann lese ich den Text, den ich studieren möchte. Und dann sitze ich Stunde um Stunde und arbeite daran. Und dann gehe ich kochen. Und dann setze ich mich hin und arbeite wieder daran. Dann gehe ich Rasen mähen. Dann setze ich mich hin und arbeite wieder daran. Dann gehe ich essen. Und dann setze ich mich dran und lese. Und ich schlafe ein und sinne darüber nach. Und ich wache auf und denke, heute Morgen kann ich es meiner Gemeinde sagen. Es ist zu kostbar, um drüber zu rennen. Deswegen lest, aber nehmt euch Zeit, wenigstens einem Querverweis nachzugehen. Ich schließe so, habe ich schon mal gesagt, gell? Mein Lehrer, Bernhard Knie, ist ein Vorbild für mich. Der hat die ganze Bibel einmal bis vorne und da hinten durchgelesen. Das ist das Erste, was ich von ihm gelernt habe. Und ist jedem Querverweis in seine Bibel nachgegangen. Könnt ihr euch vorstellen? Jedem. Er hat gelesen und hat einen Abschnitt gelesen und hat geguckt, wo sind die, hat sie erstmal gelesen. Alles mit, die ganze Bibel mit Querverweisen. Der Mann, der ist fit. Allein nur das, da braucht er nicht mal Griechisch studieren, Hebräisch studieren, das konnte er alles. Aber nur diese Art lesen, die Bibel querlesen. Das ist ein Schatz. Und zwar von Christus her. Ich möchte beten. Bitte, Herr, schaff in uns diese Bereitwilligkeit, schaff in uns diese Sicht und diese Freude und diese Lust, Jesus, nicht einfach nach Bibel lesen, sondern dich darin zu erkennen und damit das Evangelium darum zu sehen, damit Kraft wir haben. Kraft für unser Leben in dieser Welt zum Zeugnis, Herr, dich zu verherrlichen in allem, was wir tun und in allem, was wir sagen. Dein Name soll darin verherrlicht werden. Amen.